Christine, ich habe das Gefühl, ich schlafe im Winter total anders als im Sommer. Du auch?
Ich glaube, ich schlafe im Winter tendenziell mehr, vor allem, weil ich morgens echt nicht so leicht aus dem Bett komme, wenn der Wecker klingelt und es draußen noch stockdunkel ist.
Oh ja.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Winterschlaf. Und wenn ich das so sage, dann wisst ihr natürlich alle, wir Menschen, wir halten keinen. Aber auch wir schlafen im Winter ein wenig anders, als wir es im Frühling oder im Sommer machen.
Ja, und wir schauen heute mal genauer drauf, wie sich unser innerer Tag-Nacht-Rhythmus im Laufe des Jahres verändert, was da konkret mit unserem Schlaf passiert und ob wir Menschen auch Winterschlaf halten könnten. Und ihr werdet erfahren, warum der Winterschlaf bei Tieren mit Schlafen eigentlich gar nicht so viel zu tun hat.
Und am Ende unserer Folge machen wir ja immer unseren Schlafmythen-Check. Und da habe ich heute mal eine Mail von einer Hörerin mitgebracht. Unsere Hörerin Rebecca, die wollte wissen, ob es sich mit Schlafmaske wirklich besser schläft. Also zum Beispiel im Hostelzimmer, wenn da ständig das Licht an- und ausgeht. Und das klären wir heute am Ende unserer Folge. Christine, ich freue mich total. Wir sind nämlich aus der Winterpause wieder zurück.
Ja, und voll motiviert für ganz viele neue spannende Folgen.
Oh ja, also falls ihr neu zu uns gestoßen seid, wir sind Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel, das bist du.
Ja, hallo.
Und ich bin Ilka Knigge, ich bin die Autorin dieses Podcasts, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Christine, ganz kurz, hast du viel geschlafen in unserer Podcastpause?
Oh ja, also zumindest ab Weihnachten habe ich echt viel geschlafen, viel Sport gemacht. Ich war beim Langlaufen in den Bergen.
Oh ja, ich habe es gesehen.
Super gerne. Es war eine ganz erholsame Zeit, ja. Und du?
Sehr viel geschlafen. Kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Ich habe wirklich das Gefühl, ich brauche im Winter so viel Schlaf. Und wenn ich kann, wenn ich dann mal Zeit habe, dann schlafe ich wirklich manchmal so 9 Stunden. Es schockt mich dann selber, aber ich brauche das irgendwie.
9 Stunden ist, ja, war bei mir über Weihnachten totaler Standard, oft auch bei mir.
Das finde ich irgendwie beruhigend. Ich finde, wir dürfen ja auch als gute Schlafpodcasterinnen den Schlaf feiern. Das gehört ja fast zu unserem Job, oder?
Absolut. Wir gehen da mit gutem Beispiel voran.
Dann lass uns doch mal auf das kommen, worüber wir heute sprechen. Ich habe das hier so Winterschlaf genannt. Wissen wir natürlich alle, dass wir Menschen in dem Sinne keinen Winterschlaf halten. Aber was total Interessantes ist, wir können aus dem Winterschlaf den Tiere halten, schon auch was für uns lernen, ableiten. Da gibt es richtig spannende Infos. Deswegen lass uns doch erstmal kurz über den echten Winterschlaf sprechen. Mhm. Was läuft da im Körper eines Tieres ab? Wir stellen uns zum Beispiel ein knuffeliges Murmeltier vor.
Oh, große Murmeltierliebe.
Ja.
Also echten Winterschlaf halten zum Beispiel Fledermäuse, Igel oder eben auch Murmeltiere. Und die senken dann ihre Körpertemperatur und auch andere Funktionen ihres Körpers, wie zum Beispiel den Herzschlag, sehr, sehr stark ab. Aber man muss auch sagen, der Begriff Winterschlaf ist eigentlich falsch. Die Tiere sehen zwar so aus, wenn man die so anschaut, als würden sie schlafen und in zum Beispiel Biologiebüchern oder auch Kinderbüchern, es ist ja auch mal so schön illustriert, da liegen die irgendwelchen gemütlichen Höhlen, die sind so ausgepolstert und so. Aber mit Schlaf hat dieser Ruhezustand eigentlich nichts zu tun.
Womit hat er dann zu tun?
Ja, die müssen sogar immer wieder aufwachen, um zu schlafen.
Nein, in den Monaten, in denen sie eigentlich im Winterschlaf sind, wachen sie auf, um zu schlafen.
Ja, also das fand ich auch so faszinierend, als ich diese Folge hier vorbereitet habe. Eine Studie bei arktischen Erdhörnchen, die hat das schon in den 90er Jahren untersucht und die hat gefunden, die Erdhörnchen, die senken während ihres Winterschlafs die Körpertemperatur extrem stark ab, also so auf 5 bis 10 Grad. Mhm. Aber alle so ungefähr 1 bis 3 Wochen, da steigt die Körpertemperatur sehr plötzlich auf das normale Niveau, also so ungefähr 35 Grad an. Und dann kühlt das Tier langsam wieder ab. Und diese warmen Phasen, also mit warmer Körpertemperatur, die dauern ungefähr 8 bis 16 Stunden. Und während dieser Phasen sind die Tiere aber nicht etwa wach, sondern sie schlafen den Großteil der Zeit. Also das hat man an der Gehirnaktivität gesehen, die man da auch gemessen hat. Und da hat man eben auch gesehen, dass das Schlafbedürfnis der Tiere, das kann man auch indirekt messen, langsam über diesen Schlaf hinweg abgenommen hat.
Das ist ja total verrückt. Das heißt im Endeffekt, wir sprechen zwar von Winterschlaf, aber die Tiere schlafen eigentlich nicht, sondern sie wachen aus diesem Zustand, in dem sie sich befinden, auf, um ab und zu schlafen.
Genau, also während des Winterschlafs, also wo die Körpertemperatur so niedrig ist und diese ganzen Funktionen zurückgefahren sind, baut sich eigentlich im Hintergrund eben ein Schlafbedürfnis auf. Und das Krasse ist auch echt dieses wiederholte Aufwärmen. Das ist wahnsinnig aufwendig. Das kostet wohl so 90% der Energie, die das Tier über den gesamten Winterschlaf hinweg benötigt. Und ich finde das so faszinierend, das hört man vielleicht auch, weil es einfach zeigt, dass die Natur wirklich wohl keinen Weg gefunden hat, den Schlaf auch in dieser Zeit zu umgehen. Also auch wenn das so wahnsinnig viel kostet, der Schlaf hat die Evolution überstanden. Und es ist ja auch so, alle bisher untersuchten Tierarten, wie auch Vögel oder Fische oder Spinnen, bis hin zu den Quallen, die schlafen. Und die Natur hat wirklich teilweise großartige Dinge sich einfallen lassen, um diesen Zustand zu schützen. Und ich glaube, in einer der nächsten Folgen werden wir auch darüber genauer sprechen.
Oh ja, wir brauchen ganz dringend eine Folge über den Schlaf von Tieren. Wir haben da schon so oft drüber gesprochen, du und ich, was es da für spannende Fakten gibt. Müssen wir alles einmal in eine Folge packen. Aber du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt Tiere, da sprechen wir vom Winterschlaf, auch wenn wir jetzt ja wissen, dass es in dem Sinne kein Schlaf ist. Bei anderen von der Winterruhe oder der Winterstarre. Die meisten haben das wahrscheinlich schon mal gehört, irgendwann vielleicht im Biounterricht oder so. Lass uns da doch noch mal kurz eine Definition, vielleicht so eine Art Abgrenzung auch machen.
Ja, also klar ist natürlich, viele Tiere verändern ihr Verhalten drastisch beim Übergang von der warmen zur kalten Jahreszeit und dann auch wieder zurück. Ich glaube, das ist allen klar. Und das ist einfach eine Strategie, um möglichst gut durch den Winter zu kommen, wenn zum Beispiel wenig Nahrung verfügbar ist und man Energie sparen muss. Und da gibt es eben verschiedene Varianten. Winterschlaf haben wir gerade schon kennengelernt. Tiere wie eben Murmeltiere oder Fledermäuse senken die Körpertemperatur extrem ab, fahren die Körperfunktionen zurück. Aber es gibt auch immer wieder zwischendurch kurze Phasen mit normaler Körpertemperatur und dann eben auch Schlaf. Und dann gibt es aber auch Tiere, die halten Winterruhe. Das sind zum Beispiel Braunbären oder auch Eichhörnchen, die sieht man ja auch aktuell eigentlich ganz häufig. Also von meinem Bürofenster aus schaue ich so in den Park der Klinik und da sind ganz viele Eichhörnchen, das ist immer total süß. Und die senken ihre Körpertemperatur aber während des Winters nicht ab. Die werden regelmäßig aktiv und haben aber auch eben größere Ruhephasen, werden aber regelmäßig aktiv und suchen dann eben auch Nahrung.
Ziehen sich halt einfach zurück, ne? Also
ja. Genau. Und dann gibt es eben noch die Winter- oder auch teilweise Kältestarre genannt. Das sind Amphibien oder Reptilien. Deren Körper kühlt ja in der kalten Umgebung ab und dadurch wird der einfach starr. Und die erwachen aber auch nicht im Winter. Das ist so der Unterschied zu den beiden anderen.
Ich finde das total spannend. Also vor allem, gut, mit Amphibien können wir uns nicht vergleichen, aber bestimmte andere Abstufungen gibt es da einfach. Ne? Also ich finde auch super spannend, dass der Impuls zum Schlafengehen für die Tiere ja nicht daher kommt, dass es kalt wird oder dass sie weniger Nahrung finden, sondern von so einer Art inneren Uhr habe ich in der Vorbereitung gefunden. Was weiß man darüber? Kannst du das mal genauer erklären?
Genau, also die innere Uhr, auch beim Menschen, die hat ja auch bei uns hier im Podcast schon immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. Die ist ganz zentral für unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Hier ist es jetzt ein bisschen anders gelagert, aber finde ich trotzdem ganz spannende Information. Woher weiß das Tier überhaupt? Oder vielleicht auch, woher weiß unser Körper, dass jetzt vielleicht die Jahreszeit ist, um ein bisschen mehr zu schlafen.
Dass 9 Stunden jetzt mal angebracht werden.
Ja, genau, genau. Und zumindest kommt dieser Wechsel, also von normaler Aktivität zu Winterschlaf oder Winterruhe oder auch eben vielleicht bei uns, nicht nur daher, dass es jetzt kalt wird und die Tage kürzer werden. Muss man sich auch vorstellen, das wäre ja eine recht unsichere Informationsquelle. Ja. Also es kann ja durchaus auch mal irgendwie länger warm sein und so. Jetzt können wir uns ja vorstellen, so der Tag-Nacht-Rhythmus, den kennen wir ja auch vom Menschen ganz gut. Das ist ein sogenannter zirkadianer Rhythmus. Also der dauert ungefähr einen Tag. Kommt vom Lateinischen circa diem, ungefähr einen Tag. Aber es gibt eben auch längere Rhythmen. Zum Beispiel der Menstruationszyklus ist ungefähr einen Monat lang. Und es gibt eben auch Rhythmen, die sind ungefähr ein Jahr lang. Die nennt man dann circannual. Und wichtig ist, bei all diesen Rhythmen, die gibt es auch ganz unabhängig von der Umwelt. Also die sind auch da, wenn wir zum Beispiel nicht einen natürlichen Hell-Dunkel-Rhythmus haben oder bei Tieren eben auch, wenn es nicht kälter wird oder die Tage nicht kürzer werden. Mhm. Aber das Wichtige ist, sie sind halt nur ungefähr einen Tag, einen Monat, ein Jahr lang. Und jetzt könnte man sagen, es ist ja eigentlich relativ ungünstig für so ein Leben auf der Erde, weil unser Jahr, das dauert nun mal 365, ja, dieses Jahr 366 Tage. Das ist nicht ungefähr. Und da kommen jetzt eben diese Informationen aus der Umwelt noch ins Spiel. Kürzer werdende Tage, sinkende Temperaturen oder auch steigende, die sind wie so ein Taktgeber, die eben diese ungefähren Rhythmen genau machen oder in den Lauf des Tages, des Monats oder des Jahres einpassen.
Man kann das schon vergleichen mit unserem Tagesrhythmus, oder? Also wir wissen ungefähr, ja, so ein Tag, der hat so 24 Stunden. Wir sagen ja auch immer, manche Menschen, bei denen hat der Tag so 24,5 oder so. Und dann geht aber auch noch die Sonne auf und unter und das versichert uns dann nochmal. Ach ja, genau, okay, also das ist jetzt so Wachseinzeit und Schlafenzeit.
Genau, also unser Körper ist einfach nicht so genau, aber durch die Umwelt wird's genau.
Okay, also eine Kombi. Jetzt lass uns mal von dem Winterschlaf bei Tieren zu den Menschen übergehen. Wir halten ja keinen Winterschlaf, brauchen wir auch nicht. Wir kommen ja im Winter an genügend Nahrung und wir haben warme Häuser, so viel Energie sparen, das müssen wir gar nicht. Aber wie war das eigentlich früher? Also mich würde mal interessieren, diese modernen Dinge wie warme Häuser, die haben wir noch nicht immer. Wie war das vor, ich weiß nicht, Hunderten oder sogar Tausenden von Jahren? Haben Menschen mal Winterschlaf gehalten?
Ja, schwierig zu sagen und ich bin da natürlich auch überhaupt keine Expertin. Ich beschäftige mich mit dem Schlaf von Menschen in unserer modernen Welt. Mhm. Aber ich habe recherchiert und 2020, da wurde eine Studie veröffentlicht, die in Knochenresten aus so einer spanischen Höhle zumindest Hinweise darauf gefunden hat, dass ein Vorfahre des Neandertalers, also so ein früherer Urmensch, vor, halte ich fest, 430.000 Jahren, während einer Eiszeit, das zumindest versucht haben könnte mit dem Winterschlaf.
Was heißt versucht haben könnte?
Ja, also das kann man sich weniger so vorstellen, dass sie da so in einer warmen Höhle schliefen und es irgendwie sehr gemütlich war, sondern eher so als eine Maßnahme, die das pure Überleben gesichert hat. Weil es halt nichts zu essen gab oder beziehungsweise nur Vorräte und die Natur ja in so einer Eiszeit, kann man sich vorstellen, im Winter einfach absolut lebensfeindlich ist.
Und wenn du versuchst, sagst, dann klingt das wie, hat nicht geklappt?
Ja, also irgendwie scheint sich das zumindest nicht so bewährt zu haben, denn sonst würden wir ja heute Winterschlaf halten.
Ja. Ja. Ich habe einen Artikel gefunden, da wird von Forschenden aus Marburg berichtet, die auf Madagaskar einen Affen entdeckt haben, der Winterschlaf hält. Und die sagen, das könnte auch beim Menschen funktionieren, weil wir Affen ja physiologisch recht ähnlich seien. Was hältst du davon?
Boah, klingt krass abgefahren.
Ja, es klingt total abgefahren. Man würde ja denken, wenn ein Affe das kann, dann können wir das vielleicht physiologisch auch. Mhm. Einer der Forscher, der sagt auch, es wurden Schaltergene bei diesen Affen entdeckt, die den Stoffwechsel von der Verbrennung von Kohlenhydraten auf die Verbrennung von Fett umstellen. Das ist ja wichtig beim Winterschlaf.
Wie so ein Lichtschalter.
Ja, genau, so ein bisschen wie beim Joggen. Weißt du, erstmal kommt der ganze Zucker weg und dann irgendwann geht es an die Fettreserven.
Ah, ja. Das ist der Part, wo es dann angenehmer wird.
Ja.
Wenn der
Sauerstoff
weg ist und der Zucker. Ja.
Und diese Gene, die gibt es ja auch beim Menschen. Also die werten das, glaube ich, so ein bisschen als Indiz, dass wir das theoretisch auch könnten.
Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer mit dieser Vorstellung von so einem Lichtschalter oder Schaltergehen, so Winterschlafen.
Ja.
Also ich denke, hätte es für Menschen irgendeinen evolutionären Vorteil gehabt, hätte sich das vielleicht tatsächlich auch entwickelt.
Mhm.
Aber man muss ja auch sagen, auch wenn wir natürlich keinen Winterschlaf halten, unser Schlaf verändert sich dennoch im Laufe des Jahres.
Ja.
Und das auch noch heute.
Ja, und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. So, jetzt kommen wir nämlich mal hier zu dem Part, den wir alle vielleicht gerade fühlen. Es ist dunkel, es ist vielleicht nass und wir brauchen irgendwie einfach vielleicht mehr Schlaf oder früher Schlaf oder wer weiß, manche schlafen vielleicht nicht so gut. Also lass uns doch mal so ein großes Bild zeichnen. Was tut sich an unserem Schlaf im Winter? Was ist da anders?
Genau, also zunächst kann man sich ja mal anschauen, was so unsere innere biologische Uhr macht. Und da dauert die innere biologische Nacht, also die Zeit, auch in der dieses Dunkelhormon Melatonin, das uns beim Schlafen hilft, ausgeschüttet wird, die dauert im Winter länger.
Okay.
Und das hängt vor allem wahrscheinlich mit diesen kürzeren Tagen zusammen. Eine Studie gab es dazu, die ich persönlich sehr schön finde, vielleicht auch, weil sie so ein bisschen Freizeitthema mit beinhaltet. Da haben nämlich die Forschenden Menschen zum Campen in die Rocky Mountains geschickt.
Oh, sehr schön.
Und da waren die, ja, total. Und da waren die so in einer ganz natürlichen Lichtumgebung. Also die hatten kein künstliches Licht mit dabei und haben halt irgendwie gezeltet oder so.
Ja.
Und das haben sie einmal im Sommer gemacht und einmal im Winter. Und haben jeweils eben diesen biologischen Tag-Nacht-Rhythmus der Teilnehmenden nach einer Woche Campen gemessen. Und was sie da gefunden haben, war, dass im Winter die biologische Nacht der Teilnehmenden ungefähr 4,5 Stunden länger war, also länger gedauert hat, als im Sommer. Also
oh, ja, das ist viel.
4,5 Stunden länger konnten sie Melatonin messen als im Sommer.
Ach was, okay, und, also man hat dann das Hormon gemessen, ja?
Genau, man hat das Hormon gemessen. Und dann haben sie auch noch gefunden, dass sich aber der Beginn der biologischen Nacht, also da, wo der Körper eben dann sagt, aha, ja, jetzt ist irgendwie Nacht, wäre jetzt mal gut zu schlafen, der hat sich dabei kaum verändert. Mm. Aber das Ende, das war deutlich später.
Ah.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das deckt sich schon auch so mit meiner persönlichen Erfahrung, weil ich werde jetzt nicht abends unbedingt früher müde. Okay, es sind natürlich auch Freizeitaktivitäten am Abend und so. Aber wenn am Morgen der Wecker klingelt, dann habe ich das Gefühl, es fällt mir deutlich schwerer aufzustehen, ja, als dann im Sommer.
Du, ich saß da heute Morgen mit meinem Kaffee und dachte mir, ich fühle mich, als würde ich um 4 Uhr morgens Kaffee trinken.
Mhm.
Und ich glaube, es war so 7 oder so.
Mhm.
Also wirklich einfach überhaupt keine besondere Uhrzeit. Aber du sitzt da so und denkst dir, boah, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Also irgendwie, um welche Uhrzeit bin ich denn hier aufgestanden?
Ja.
Ich meine, ich hatte schon auch den Eindruck, ich werde noch ein bisschen schneller auch abends müde. Aber, also so insgesamt würde ich das, glaube ich, bestätigen. Was ich aber auch total krass finde, wenn wir jetzt an dieses Campen denken, ne? Weil wenn die dann in den Rocky Mountains campen und es ist irgendwie so ein Wintermonat, dann ist es ja auch total kalt. Also ich dachte jetzt gerade, naja, klar, dauert da die biologische Nacht länger, weil es ist dunkler, es ist kälter. Ich würde, wenn ich da in so einem Zelt sitzen würde, dann auch mich irgendwann hinlegen.
Eben. Was machst du da?
Genau, aber ich meine, gut, wenn man das am Melatonin sogar messen kann, dann hat das ja auch nichts damit zu tun, dass die Leute sagen, naja, ich habe jetzt irgendwie nichts Besseres zu tun, ich gehe jetzt mal schlafen, weil davon geht ja noch lange kein Hormon hoch.
Ja, das Verhalten kann natürlich schon ein bisschen Einfluss haben, auch so, wenn man sich bewegt und so. Aber die Forschenden haben das in der gleichen Studie, die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, auch unter normalen Lichtverhältnissen, also so wie wir die in unserer Gesellschaft erleben, untersucht. Also künstliches Licht am Morgen und Abend und zwischendurch irgendwie so ein bisschen natürliches Tageslicht auf dem Weg ins Büro und so. Und da haben sie gefunden, dass es keine Unterschiede zwischen der Dauer der biologischen Nacht im Sommer und im Winter gab. Also unter natürlichen Lichtbedingungen, wenn sie die Campen geschickt haben, da gab es eben diese starken Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Aber wir können davon ausgehen, dass so wie wir leben, dass die Unterschiede deutlich geringer bis kaum messbar sind. Aber wie du sagst, wir spüren das schon noch. Und es gibt auch andere Studien, die schon nahelegen, dass der Schlaf im Sommer anders ist als im Winter.
Ja, ich wollte es gerade sagen, weil wir beide sitzen hier gerade und sagen, oh Gott, wir kommen nicht aus dem Bett und es fühlt sich alles überhaupt nicht an wie im Sommer. Das heißt, du hast ja gerade auch schon gesagt, es gibt Studien, die zeigen auch, dass es schon auch einen Effekt gibt, selbst wenn man nicht beim Camping ist. Lass uns über die mal sprechen.
Ja, und man muss ja auch sagen, also innere Uhr und biologische Nacht, das ist nicht das Gleiche wie Schlafen. Das hängt natürlich zusammen, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und ja, es gibt natürlich auch Studien, die zeigen, wenn man Menschen befragt, dass die auch in modernen Gesellschaften, so wie du und ich und unsere Hörerinnen und Hörer leben, durchaus im Winter mehr schlafen. Aber tendenziell ist da das Muster einfach weniger stark ausgeprägt, als wenn man jetzt eben Leute campen schickt oder wenn man sich auch präindustrielle Kulturen anschaut, die eben ohne Zugang zu künstlichem Licht leben. Mhm. Da sind einfach diese Unterschiede zwischen Sommer und Winter stärker ausgeprägt.
Ja.
Und was ich aber super spannend finde, ist auch dieses Muster, also mehr Schlaf im Winter als im Sommer, das bestätigt sich auch in Studien, die Schlaf objektiv messen.
Ja.
Und eine Studie in Japan, die hat zum Beispiel gefunden, dass am Wochenende, also wenn man jetzt nicht zur Arbeit muss, im Winter bis zu 30 Minuten mehr geschlafen wurde. Und auch da am Morgen länger, das deckt sich ja auch mit den Erkenntnissen eben zur biologischen Nacht, dass die besonders am Morgen länger dauert.
Das kann ich so gut verstehen, weil dann sitzt man da und denkt sich, oh, die ganze Woche habe ich mich rausgequält zur Arbeit oder zur Ausbildung oder zur Schule oder wo auch immer die Menschen so hin müssen. Und dann am Wochenende, oh, endlich mal den Schlaf holen, den man braucht. Und dann wird es ja auch nicht so schnell hell und so, kann ich mir richtig gut vorstellen.
Genau.
Lass uns mal gucken, weil wenn es solche Studien aus dem Schlaflabor auch gibt, dann kann man sich ja auch die Zusammensetzung des Schlafs irgendwie anschauen. Also wir haben ja auch schon eine Folge gemacht zu REM, Leicht- und Tiefschlaf. Wenn euch das noch nicht sagt, dann könnt ihr da gerne mal reinhören. Wie ist das? Also gibt es da im Winter eine andere Schlafzusammensetzung als im Sommer?
Auch das hat man gefunden, da gab es eine Studie aus Berlin, die wurde letztes Jahr veröffentlicht und die hat gefunden, dass der Tiefschlaf im Jahresverlauf zum Großen und Ganzen recht stabil war.
Mhm.
Die Forschenden haben aber Unterschiede zwischen Sommer und Winter beim REM-Schlaf, also diesem Rapid Eye Movement Schlaf gefunden, in dem wir besonders intensive Träume haben, also mehr REM eben in den Wintermonaten.
Ach, das finde ich überraschend. Ich hätte gedacht, dass es irgendwie beim Tiefschlaf losgeht, weil du ja auch immer sagst, oh, wenn man schön viel draußen ist und viel Tageslicht tankt, bekommt man tendenziell mehr Tiefschlaf und so. Da hätte ich jetzt sofort gesagt, oh, dann mangelt es uns doch bestimmt an Tiefschlaf, so im Winter, wo wir nicht rauskommen und so. Aber der REM-Schlaf ist der Punkt. Erklär doch mal, was ist da der Grund?
Ja, wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel bei den Teilnehmenden eben dieser Campingstudie die biologische Nacht sich im Winter am Morgen vor allem verlängert hat. Also das, was da verlängert wurde, das kam eigentlich nach dem Morgen dazu. Und eben auch die Studie aus Japan hat gefunden, dass die Teilnehmenden eben nicht am Abend früh ins Bett gingen, sondern am Morgen länger schliefen. Und naja, in den Morgenstunden haben wir eben mehr REM-Schlaf. Mhm. Also das ist eben dieses Schlafstadium, das tritt auch, aber vor allem in der zweiten Nachthälfte und wenn es dann Richtung Aufwachen geht, auf. Und das könnte erklären, warum wir eben dann im Winter, wenn eben am Morgen länger geschlafen wird, dann auch in Summe über die ganze Nacht hinweg einfach mehr REM-Schlaf auftritt.
Kann ich mir voll gut vorstellen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich gerade mich mehr an meine Träume erinnere, als vielleicht so Richtung Sommer. Ist das bei dir auch so?
Nee, aber ich erinnere mich ja nie an meine Träume. Das ist gerade eigentlich auch nicht anders.
Geil. Ich habe zum Beispiel heute Morgen geträumt, dass ich irgendwie, wir haben hier gerade ein bisschen Schneechaos in Köln, dass ich diese Aufnahme hier verpassen würde und dass ich dich anrufen müsste und ich weiß nicht was. Also ich war so voll im Katastrophisieren drin.
Oh nein.
Und ich habe irgendwie wirklich im Moment das Gefühl, dass ich mich jede Nacht an irgendeinen Traum erinnere. Das ist auch nicht so ganz normal bei mir. Es liegt bestimmt an unserem veränderten Winterschlaf. Wie ist das eigentlich, wenn du Studien machst? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt irgendwie Leute einlädst in dein Schlaflabor und die kommen, ich weiß nicht, im August, dann kommt doch bei der Studie wahrscheinlich was völlig anderes raus, als wenn du die im Januar einlädst.
Ja, also das ist tatsächlich ein Problem in der Forschung. Meistens muss man sagen, dauern unsere Studien so lange, dass wir mindestens ein Jahr abdecken.
Ah ja, okay.
Und dann versuchen wir so quasi einmal einen ganzen Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Zyklus abzudecken. Aber oft spielen natürlich auch einfach andere Faktoren da so ein bisschen eine Rolle, warum es dann im Sommer mehr oder weniger Probanden gibt als im Winter. Man muss halt vielleicht auch die Daten möglichst schnell erheben. Im Sommer sind die Schlaflabore dank des Klimawandels manchmal einfach auch zu warm. Ja, das ist natürlich auch nicht hundertprozentig befriedigend, das muss man auch sehen. Was wir halt machen, ist, wir berichten dann einfach sehr genau, in welchen Monaten wie viele Teilnehmende bei der Studie mitgemacht haben, damit es zumindest transparent nachvollziehbar ist und das muss man dann möglicherweise auch diskutieren, ob das ein möglicher Einflussfaktor auf die Ergebnisse ist.
Naja, ja, finde ich spannend. Du, ich habe noch einen Begriff gefunden, den wollte ich mit dir auch mal hier klären. Winterliche Schlaflosigkeit, das findet man auf sehr vielen Websites. Also da steht dann, wir brauchen im Winter mehr Schlaf, das haben wir ja jetzt schon geklärt, das stimmt. Die Schlafqualität, die soll aber nicht so gut sein, also regenerieren soll schwerer fallen. Was ist denn da dran?
Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel das Tageslicht, du hast es vorher schon erwähnt, oder auch körperliche Aktivität anschauen als zwei ganz wichtige Faktoren für guten Schlaf, dann ist wahrscheinlich beides im Winter reduziert. Das Tageslicht, weil einfach die Tage kürzer sind und wir auch nicht so viel Zeit draußen verbringen und Wir verbringen eben auch nicht so viel Zeit draußen und bewegen uns deshalb oftmals nicht so viel. Und das kann natürlich Schlafprobleme begünstigen. Auch wenn man wiederum sagen muss, dass die Effekte in unseren Breitengraden sicher nicht so extrem ausgeprägt sind wie zum Beispiel in Skandinavien. Mhm. Aber man muss auch noch sagen, es gibt auch hierzulande natürlich Menschen, die sensibler sind gegenüber den Effekten, zum Beispiel von kurzen Tagen und dadurch viel Dunkelheit. Und ich habe zum Beispiel eine Studie gefunden aus dem norwegischen Tromsø mit fast 9000 Teilnehmenden zwischen 30 und 87 Jahren, also eine recht große Studie. Mhm. Die liefert ein paar Informationen. Denn Tromsø ist eigentlich eine ganz normale Stadt, hat 70.000 Einwohner, aber die liegt eben nördlich des Polarkreises. Und zwischen Mitte November und Mitte Januar wird da der Himmel auch tagsüber maximal so dunkelblau. Mhm. Und die Studie hat gefunden, dass knapp 20% der Teilnehmenden gesagt haben, ihr Schlaf würde in einer bestimmten Jahreszeit unter der Jahreszeit leiden. Bei der überwiegenden Mehrzahl war das aber der Fall während der Wintermonate. Manche nach dem Sommer, aber eben im Winter gab es viel mehr Betroffene. Und das legt schon nahe, dass hier natürlich in extremen Breitengraden, sehr weit nördlich, oberhalb des Polarkreises, aber dass eben das Tageslicht und die Jahreszeit dadurch schon auch eine Rolle für den Schlaf spielt und im Winter der Schlaf tendenziell schlechter sein kann.
Könnte da auch sowas wie eine Winterdepression reinspielen?
Ja, klar. Also auch die Stimmung, die leidet im Winter manchmal bis zur Winterdepression oder wir nennen das die saisonal bedingte affektive Störung. Und dass sich der Schlaf verändert, vielleicht auch schlechter wird, das ist leider ein sehr häufiges Symptom der Winterdepression. Auch, also auch das kann damit reinspielen, ja.
Dann, Christine, können wir festhalten, dass jeder, der sich gerade müder fühlt, jeder, der das Gefühl hat, ja, irgendwie, ich komme gerade nicht so erholt aus der Nacht wie vielleicht sonst. Mhm. Ihr habt euch das nicht eingebildet. Das liegt wirklich an der Jahreszeit. Aber es gibt natürlich wie immer auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Mhm. Lass uns doch mal drüber sprechen. Wie können wir trotzdem im Winter gut schlafen?
Also über zwei Faktoren, die wir ja auch leicht beeinflussen können, haben wir ja gerade schon gesprochen. Das ist die körperliche Aktivität oder auch Bewegung und das Tageslicht. Mhm. Beides kommt im Winter oft eher zu kurz, weil es halt kalt ist und nass oder rutschig und einfach viel dunkel ist. Besonders zu einer Tageszeit, zu der wahrscheinlich die meisten von uns irgendwie mal Zeit hätten, Sport zu machen.
Ja.
Deshalb kann man einfach empfehlen, das vorhandene Tageslicht, das sollten wir nutzen. Also über Mittag vielleicht mal einen Spaziergang machen, ein Telefonat draußen führen. Ich mache das eigentlich ganz gerne. Ich nehme dann das Telefon einfach mit raus, dicke Handschuhe über die Hände und dann mache ich meine Telefonate draußen oder vielleicht auch mit Kopfhörern. Und wenn das aber noch nicht ausreichend ist oder man sagt, man kann das irgendwie nicht machen, dann kann auch so eine Tageslichtlampe ganz hilfreich sein. Also das sind eigentlich so Lampen, die für die Lichttherapie bei einer Winterdepression oder einer saisonal bedingten affektiven Störung geeignet sind. Die sind auch nicht wahnsinnig teuer. Die bekommt man überall. Ich habe auch so eine Lampe bei mir im Homeoffice, weil ich da am Schreibtisch nicht so viel Licht habe und das finde ich super angenehm.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, es gibt ja manchmal auch diese völlig banalen Tipps, die hört man auch immer wieder, wenn es irgendwie um ein kleines bisschen Bewegung oder ein kleines bisschen Tageslicht geht. Sowas wie eine Bushaltestelle früher aussteigen und laufen, wenn man jetzt auf dem Arbeitsweg ist oder so.
Ja.
Oder wenn es jetzt nicht gerade absolutes Schneechaos ist, dann vielleicht mal das Fahrrad nehmen für einen kleineren Weg, wenn man das kann oder so. Ich meine, das sind ja zwar nur wenige Minuten dann vielleicht, 10 Minuten, aber ich denke, das bringt schon was, oder?
Ja, das kann auf jeden Fall was bringen. Und eben Bewegung und Tageslicht, das sind einfach zwei leicht beeinflussbare Faktoren, an denen wir ansetzen können, um den Schlaf jetzt auch in den Wintermonaten ein bisschen zu verbessern. Insbesondere natürlich dann, wenn wir das Gefühl haben, wir schlafen gerade nicht so gut.
Ja, und wenn wir können, dann nehme ich an, sollten wir uns mehr Schlaf auch einfach nehmen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das auch zugesteht, dass das Schlafbedürfnis einfach im Winter manchmal ein bisschen anders ist als im Sommer. Ich erlebe das ehrlich gesagt auch bei mir selbst, dass ich mir so denke, so, hey, Christine, jetzt reiß dich mal zusammen. Du kannst nicht nachts so viel schlafen. Dabei sollte ich sagen, wirklich besser wissen. Und ich glaube, dass ja, vielleicht müssen wir dann manchmal einfach unseren Alltag ein bisschen anders organisieren. Aber es wird uns unterm Strich besser gehen, wenn wir diesem Bedürfnis auch einfach ein bisschen nachgeben und wenn wir sagen, hey, die halbe Stunde, die brauche ich jetzt einfach gerade und ich versuche das so zu organisieren, dass die auch am Morgen drin ist.
Schlaf priorisieren. Das ist immer das, was du sagst. Ich liebe das, dieses Saying. Ich meine, wenn man es kann, so, das müssen wir auch dazu sagen, ne? Wer jetzt irgendwie Schicht arbeitet und also auch alle anderen haben ja nicht plötzlich im Winter jetzt weniger zu tun. Also man arbeitet zum Beispiel irgendwie in der Veranstaltungsgastro oder solche Sachen. Natürlich dann ist der Winter oft ein bisschen ruhiger, aber alle anderen sollen durchpowern, wie sonst auch immer. Und wenn man dann plötzlich eine halbe Stunde weniger vom eigenen Tag hat oder vielleicht ja auch eine Stunde, da macht das schon was aus. Das merkt man ja.
Klar, der Alltag, der unterscheidet sich halt nicht groß zwischen Sommer und Winter bei den meisten Menschen. Aber wenn man es kann, dann tut es sich ja auf jeden Fall gut, wenn man da den Schlaf ein bisschen priorisiert, wie du gerade gesagt hast, und sich eben diese halbe Stunde zum Beispiel am Morgen gönnt.
Dann, Rebecca hat uns geschrieben an überschlafen@deutschlandfunknova.de.
Überschlafen. Mythencheck.
Rebecca, danke für deine Nachricht. Rebecca wollte wissen, schläft es sich mit Schlafmaske wirklich besser? Und zwar meint sie, wenn wir die Schlafmaske so zum Abdunkeln nehmen wollen. Also wir wechseln, glaube ich, hier mal die Jahreszeit einmal schnell. Schlafmaske braucht man eher im Sommer zum Abdunkeln. Ja, genau. Sie sagt nämlich zum Beispiel so in einem Hostelzimmer, wo das Licht halt immer ein- und ausgeschaltet wird. Oh, kenne ich. Irgendwer will rein, will irgendwas im Rucksack kramen. Wir kennen das vielleicht auch aus Lagern auf der Berghütte, ne, Christine? Das ist auch immer so ein Ding. Leute kommen rein und raus.
Mega nervig.
Mega nervig. Ich verstehe es immer gar nicht. Aber wir müssen darüber reden, ob uns die Schlafmaske da wirklich was helfen kann. Was sagst du dazu, Christine?
Ja, ich mache jetzt nochmal den Bogen zum Sommer versus Winter. Es kann ja auch morgens ins Schlafzimmer die Sonne scheinen, gerade im Sommer und einen
Decken
oder kann zumindest hell werden. Also ich finde das persönlich ja sehr schön, aber vielleicht auch nicht alle.
Ja, das stimmt. Aber es müssen ja gar nicht die nervigen anderen sein, es kann die Sonne sein. Genau.
Genau.
Also bringt die Schlafmaske da was?
Ja, also zu Berghütten gibt es da keine Studien. Das ist eine echte Lücke. Vielleicht müssen wir da mal eine Überschlafen-Schlafmaske Berghütten-Studie machen. Die Studien, die ich dazu gefunden habe, haben meistens den Schlaf von Patientinnen und Patienten im Krankenhaus beziehungsweise auf der Intensivstation untersucht. Also viel Lärm, Gepiepse, dauernd kommt jemand rein und so weiter. Und diese Studien, die legen nahe, dass eine Schlafmaske den Schlaf verbessern kann. Also dieses Abdunkeln der Augen.
Ja.
Noch besser war die Kombination mit Ohrstöpseln. Und das deckt sich ja auch mit so den generellen Empfehlungen für die Gestaltung des Schlafzimmers, dass es eben möglichst dunkel und auch ruhig sein sollte. Also Ohrstöpsel habe ich sowieso immer dabei. Aber auf die nächste Bergtour werde ich mir auch auf jeden Fall eine Schlafmaske mitnehmen.
Du, ich habe da so ein kleines Täschchen, das tue ich mir immer dann so mit rein ins Bett und da ist drin eine Schlafmaske, Ohrstöpsel und Kopfhörer, falls ich dann doch lieber irgendwie einen Podcast hören möchte oder so. Richtig. Und ich habe das wirklich immer neben mir liegen, weil ich echt denke, boah, wenn da wieder so ein paar Leute rein und rausrennen und ich bin genervt, dann ist das so mein Notfallanker.
So ein Erste-Hilfe für den Schlafkit.
Ja, genau. So in der Art. Das ist, ich habe das in so einem kleinen, weißt du, aus so Flugzeugen kriegst du ja manchmal so kleine Mäppchen. Und da habe ich das drin und ich glaube, das hilft mir auch schon allein für die Psychologie, dass ich weiß, dass ich das da parat habe. Ja. Dann kann ich besser schlafen.
Gute Strategie. Ilka, was nimmst du aus dieser Folge mit?
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es eine Veränderung gibt an unserem Schlaf im Winter. Das finde ich sehr beruhigend, hatte ich auch schon festgestellt. Finde ich gut, dass man das auch in Studien festgestellt hat und dass ich damit nicht alleine bin. Und ich nehme mit, dass wir aber Möglichkeiten haben, uns da auch ein bisschen zu helfen. Und du?
Ich glaube, für mich war das Faszinierendste, was ich in dieser Folge gelernt habe, die Tatsache, dass der Winterschlaf bei Tieren gar nicht so viel mit dem Schlafen zu tun hat, wie ich immer dachte.
Ja, finde ich auch wirklich, wirklich faszinierend. Dann freuen wir uns, dass ihr uns auch heute wieder zugehört habt. Wir sind jetzt natürlich wieder jede Woche für euch da mit einer neuen Folge. Und wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, Anregungen, Feedback, dann könnt ihr uns wie immer schreiben an überschlafen@deutschlandfunknova.de.
Ja, und wenn euch der Podcast gefällt und ihr auch anderen helfen möchtet, den Podcast zu finden, dann lasst uns doch ein paar Sterne da und abonniert den Podcast.
Da freuen wir uns sehr. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.